Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zur Silverlight 2 Druckbetankung, die Show mit Jan Schenk.
Guten Tag.
Und? Oliver Scheer. Grüß dich, Oliver Scheer sagen sollen.
Stimmt.
Okay. Was wir jetzt in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen machen wollen, ist mal so eine Silverlight 2 Druckbetankung von Anfang an bis Ende. Jan stellt mir 1000 Fragen und ich muss sie beantworten. Und
so wird es auch schon.
Ja?
Ich kann gleich mal anfangen.
Ja.
Wenn wir noch keine Ahnung von Silverlight haben, wo fangen wir am besten an?
Ja, da würde ich sagen, schauen wir uns doch mal die Tools an im ersten Teil. Und zwar, wenn man Silverlight machen möchte, braucht man einerseits das Silverlight 2 Plugin. Das kriegt man von der Webseite www.silverlight.net get started oder aber von www.microsoft.com/silverlight. Beziehungsweise man kann auch DE eintragen, kriegt man die deutsche Variante, die kriegt man sowieso. Das ist das Plugin, das man benötigt. Wenn man damit entwickeln will, also das Plugin kriegt auch der User eigentlich, wenn er auf eine Silverlight-Anwendung drauf ist.
Sobald er das erste Mal eine Applikation aufruft im Internet, die Silverlight voraussetzt.
Dann sieht man, Achtung, diese Anwendung braucht Silverlight und da kann man sich das auch installieren. Dann gibt es Tools, und zwar die Expression Studios Tools. Da gibt es ein Tool, das heißt Blend. Und es gibt ein Tool, das heißt Deep Zoom Composer. Das ist eher so ein Spaß- oder Hilfswerkzeug für Fotos. Die beiden Tools sind sehr, sehr einfach auch von der UI zu bedienen. Und dann gibt es Visual Studio. Damit kann man dann auch Silverlight entwickeln, wenn man die Silverlight 2 Tools für Visual Studio installiert.
Mhm. Und, ja? Ganz kurz, Visual Studio kenne ich ja als Entwickler, der wirklich auch Code schreibt. Ist das hier das Gleiche bei Silverlight?
Ja, genau das Gleiche.
Also ich brauche keine tatsächlich grafische Designumgebung, um eine Silverlight-Applikation zu entwickeln, sondern mir reicht Visual Studio?
Visual Studio würde reichen. Man kann dort bedingt grafisch dann schöne UIs bauen. Technisch funktioniert es prima. Wenn man dann halt Feinschliff machen will, das Ganze schöner machen will, dann sollte man eventuell zu Blend wechseln. Die aktuelle Version von Visual Studio hat da keine Design-Features drin. Sieht sehr trocken aus.
Okay, also im besten Fall benutze ich die beiden Tools dann zusammen.
Ja. Und was auch geht, völlig kostenfrei, wäre der Visual Web Developer 2008 Service Pack 1, kann auch Silverlight, kostet gar nichts, ist komplett kostenlos.
Oh, super.
Gibt es halt von den Microsoft-Seiten oder aber auch unter silverlight.net, get started, da habe ich den Link doch tatsächlich falsch geschrieben, da oben. Get started heißt die Seite oder das. Ja, und ich würde jetzt mal quasi die Hallo-Welt-Anwendung erzeugen. Das ist halt Pflicht, ne? Müssen wir jedes Mal auf einer Demo machen, einmal Hallo-Welt.
Absolut, das muss sein.
Und es ist egal, wo man anfängt. Man kann es in Visual Studio machen oder aber auch in diesem Expression Blend.
Blend, ne? Blend heißt das Ding.
Ja,
Expression Blend. Super. Okay. Lass uns doch direkt im Blend mal anfangen.
Ich habe
gehört, das schaut total schick aus.
Blend sieht total schick aus. Dann starten wir doch mal Blend. Nicht erschrecken, es ist dunkel. Es ist schwarz. Das ist, damit die Farben kontrastreicher rüberkommen und man nicht irgendwie nach dem ganzen Tag schäl vor einem weißen Bildschirm sitzen.
Da sieht man dann so grün oder gelbe Flecken, ne?
Ja, genau.
Kenne ich auch, ja.
Ja, und tanzende Zeichen und so. Das ist jetzt Expression Blend 2 mit dem Service Pack 1 für Blend, weil Silverlight 2 kam nach Blend 2 raus und deswegen haben wir die Funktion von Silverlight 2 dort nachträglich reingebracht. Ja, Hallo Welt-Anwendung funktioniert so, dass man auf File, New sich aussucht, was man für eine Anwendung haben möchte und wir möchten schlichtweg eine Silverlight 2 Application haben. Wir können das in Visual Basic oder Visual C Sharp machen. Ich mache Visual C Sharp lieber.
Ich auch.
Gut. Kollege, der Visual Basic macht, der ist nicht mehr da. Ja, ja, da haben wir dann auch direkt schon einen Fehler.
Das ist ja toll, vielleicht sollten wir den Speicherort ändern.
Nee, aber jetzt scheint es zu funktionieren, deswegen.
Probieren wir es einfach aus, wie weit wir kommen.
Ja,
solange wir debuggen können.
Genau, das ist halt so bei Live-Sendern.
Ne?
Ja. Ja, also Hallo Welt in Silverlight mache ich immer so, dass ich quasi.
Ja? Hey, kurz weiter, bitte.
No.
Wie fängst du an? Gut, okay, ich frage, was sehen wir jetzt hier als allererstes? Was ist die weiße Fläche hier? Ist das meine Leinwand?
Ja, es ist quasi der Workspace oder der Arbeitsbereich. Das ist, oder auch die Leinwand. Leinwand heißt aber auf Englisch Canvas. Aber wir arbeiten im Grid.
Okay, da die Details dazu kommen gleich noch.
Ja, genau. Genau, das ist der Arbeitsbereich. Hier haben wir so Tools, States, Object and Timelines, also hier sind nachher unsere alle Objekte. Hier ist die Projektstruktur auf der rechten Seite. Da sehen wir die Dateien, die zu dem Projekt gehören, die PageSAML und PageSAML.cs, kommen wir auch später zu. Und alles, was ich noch hinzufüge. Dann kann ich hier Daten einbinden, Eigenschaften von Objekten verändern, wie zum Beispiel mal den Hintergrund von meinem Layout-Root, das quasi das weiße Element, verändern. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Unter Brushes finde ich zum Beispiel alles, was mit Farben zu tun hat und Füllungen. Und hier gibt es sehr, sehr viele Eigenschaften. Und wenn ich das die Übersicht verliere, passiert durchaus oft, dann kann man hier einfach lostippen. Zum Beispiel nach Background suchen oder nach Width oder Ähnlichem. In dem Moment blendet er alles aus. Aber wir wollen jetzt einfach mal die Hintergrundfarbe hiervon ändern. Deswegen suche ich mir Background aus. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, hier die Farben zu bestimmen. Hier gibt es so eine Palette oder Tab-Reiter. Als allererstes keine Farbe. Das Ganze ist dann quasi durchsichtig.
Transparent?
Ja, oder durchsichtig.
Das Grundelement könnte transparent sein?
Das könnte transparent sein. Der Hintergrund müsste dann allerdings auch entsprechend vorbereitet sein. Aber prinzipiell, Silverlight wird dann nachher in der Webseite eingebunden und dann wird die Webseite an der Stelle durchscheinen, wenn ich einen gewissen Schalter setze.
So wie man das von Werbung zum Beispiel oft kennt, ne? Wenn da so ein komisches Element über meine Seite wandert.
Das kostet auch durchaus Performance für den Browser, das zusammen zu mergen, aber prinzipiell geht das. Einfarbige Farben kann ich machen, zum Beispiel Rot.
Schön.
Ja, Blau, auch schön. Ne? Meine Freundin wird eher rot machen, ich mache eher blau. Und,
das ist ein schöner Blauton, der gefällt
mir. Ja, das ist Magenta, das dürfen wir nicht nehmen. Wir nehmen mal Blau. Und hier sehen wir dann auch die Farbskalen. Wer so mit anderen Farbskalen arbeitet, der wird hier sehen, dass man hier auch CMYK verwenden kann. Oder sowas. Dann sehe ich hier die Farbkalen. Temperaturen.
Lab-Werte, glaube ich, heißen die auf Deutsch, ne? Die HSB, die Saturation, Hue und so weiter. Mach ruhig weiter. Ich rede nur so ein bisschen am Rande.
Ja, was du alles weißt. ich mache das hier. Ich bin ja Informatiker. Ich kann mit RGBs gut umgehen. Und das Schöne ist, hier gibt es auch ein Alpha-Blending. Also RGBA, Rot, Grün und Blau. Ich habe gerade nachgeguckt, ob es nicht gelb heißt.
Auf der Skala direkt daneben, ne, wo das Grün noch abgebildet ist. Das ist Gott sei Dank steht alles G.
Ja, Alpha, Blending, machen wir gleich. Ja, oder aber so Farbverläufe. Das ist auch nett. Da habe ich hier so Punkte, diese Farbverlaufspunkte, die kann ich nehmen, dann ändert sich das. Das ist total schön. Als die WM war und die EM, dann habe ich immer solche Hintergründe gemacht. Wenn man hier auf die Farbskala draufklickt, kann man noch so einen neuen Farbverlaufspunkt machen, dann habe ich sowas gemacht. Also das ist furchtbar hässlich. Deswegen schnell wieder weg. Hier unten kann ich schalten, ob ich das linear oder radial haben möchte. Radial ist wow, ne? So rund. Ne? Kann ich auch so solche Effekte machen. Oder
sowas. Ist jetzt für einen Hintergrund gar nicht so geeignet, aber ich könnte mir das vorstellen, wenn man eigene Buttons oder sowas designt. Ne? Da mit Transparenz zusammen kann man da viel machen.
Ja, aber auch so, man kann die noch viel mehr ändern. Wie zum Beispiel so, das und das auch verschieben. Da
kriegt man so einen Beleuchtungseffekt hin.
Ja, genau. Deswegen ist das schon sehr interessant. Und das wollen wir vielleicht mal so haben für unsere allererste Alle-Welt-Anwendung. Das sieht schon mal recht nett aus. Hier unten kann ich es jederzeit kleiner und größer zoomen. Und dann sehen wir, das sieht schon mal verdammt gut aus. Alle-Welt-Anwendung. Deswegen selektiere ich wieder hier oben das Selection-Tool. Wenn ich diesen Farbverlauf von dem Element ändern möchte, muss ich Background angeklickt haben und hier drauf klicken. Nur dann kriege ich das hin. Ist für Entwickler etwas umstellungsmäßig ein bisschen, aber okay. Ja, ich möchte gerne einen Text hier einfügen.
Dafür nehmen doch mal sowas wie eine Textbox
oder einen Textblock. Einen Textblock, den füge ich mal hier ein. Und das Ungeschickte ist, der Vordergrund ist auch schwarz. Schwarz auf schwarz ist doof, deswegen mache ich den Vordergrund auf weiß und das Ganze etwas größer. Hier haben wir irgendwo Font Size und die üblichen Verdächtigen.
So. Und ich sehe jetzt hier in meiner UI nicht, dass das die Font Size ist. Ich sehe bloß oben Text. Wenn ich oben in meine Suche Font Size eingegeben hätte, hätte ich das dann bekommen.
Ja. Da siehst du es.
Ah, hervorragend.
Ja, da gehst du über den gesamten Dialog.
Ja, gut, klar.
Ja.
Den brauche ich auch.
Und ich kann auch andere Schriften nehmen, ich kann auch, irgendwann sehe ich, dass das halt nicht mehr reinpasst. Ich kann auch, das Schöne ist, ich kann das ziemlich genau und gut anordnen. Und zwar einerseits so positionieren,
Absolut positioniert wäre das dann,
ne? Das wäre absolut positioniert, weil ich jetzt gerade im sogenannten Canvas-Layout-Modus bin.
Womit wir wieder bei der Leinwand wären, ja.
Genau. Mhm. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich hier so ein kleines Viereckchen. Mhm. Und ich sehe, dass ich den Text irgendwo andocken kann. Mhm. Und ich kann sagen, ja, dock dich da und da an, wenn die Anwendung größer wird. Hier sind wir jetzt gestrichelt, da ist er nicht gedockt. Wenn ich draufklicke, ist er gedockt, da ist er gedockt. Und wenn ich die gesamte Anwendung, zum Beispiel kleiner mache und größer, dann bleibt er halt gedockt, einfach fix da. Mache ich das ab und die Anwendung wieder vergrößern, dann skaliert er mit.
Ah, ja.
Dann lässt sich sehr, sehr viel machen. Ich kann auch hier das konfigurieren über Alignments. Ich kann sagen, links, rechts, oben, unten, Mitte und so weiter. Ja. Und jetzt frage ich mich, warum ist er nicht wirklich in der Mitte? Weil ich hier noch Margins definiert habe. Wenn ich die verändere, dann positioniert er sich dann nochmal wieder
um. Die hat das jetzt übers Rumschieben oder übers automatische Positionieren da gesetzt. Ne?
Genau.
Okay.
Über diese Margins kann ich immer noch sagen, ja, Mitte, Mitte, aber doch ein bisschen rechts. wenn ich hier 0 eintrage in beide Felder, dann ist der wirklich in der Mitte. Also kann ich das machen.
Ja, jetzt steht da Textblock.
Jetzt steht der Textblock.
Ist für eine Hallo-Welt-Anwendung ziemlich ungewöhnlich, dass Textblock in der Mitte steht.
Ja, deswegen gehen wir hin und sagen Hallo, Welt. Ja, super, ne?
Ja, super, okay.
Ja, und das wäre quasi schon unsere erste Anwendung. Wenn wir jetzt einfach F5 drücken oder über Projects Test Solution, startet die Anwendung, wird kompiliert. Falls Fehler auftreten, werden sie gemeldet. Und hier hätten wir unseren Internet Explorer. Und der zeigt jetzt unsere Silverlight-Anwendung an. Hallo Welt.
Ne? Hallo Welt.
Super, ne?
Okay, ich habe jetzt hier eine fixe Größe von der Grundfläche, ne?
Ja.
Die könnten wir auch noch verändern, dass die den ganzen Browser einnimmt?
Ja. Ich gehe mal hier in Objects in Timeline. Und das ist das Hauptelement, das oberste Control. Das heißt dann User Control. Und das hat hier tatsächlich eine fixe Größe. Und wenn ich hier auf diese Knöpfe drücke, also kann man sagen, dass es kleiner und größer ist, oder hier auf diese Größe setze, dann wird die Größe automatisch bestimmt.
Okay.
Sieht jetzt komisch aus.
Allerdings.
Wenn ich jetzt hier diese Punkte mir anschaue, dann sehe ich, dass ich hier das verändern könnte. Und in dem Moment hat er wieder fixe Größe. Ja. Ist nicht das, was ich will.
Nee, wir wollen es ja eigentlich bloß größer anschauen gerade. Also uns simulieren, dass hier das Browserfenster einfach größer ist, ne?
Genau. Deswegen kann ich hier das mit den äußeren Pfeilen verändern und da wird die Designgröße verändert.
Okay.
Und da kann ich jetzt auch quasi verschiedene Device-Größen, Bildschirmgrößen simulieren. Okay, so sieht es aus, wenn ich einen kleinen Bildschirm habe, so sieht es aus, wenn ich einen länglichen habe und so weiter. Und so sieht es aus, wenn ich mich verklickt habe. Ich speichere das Ganze und starte es nochmal. Und ich sehe jetzt...
Sehr gut. Genau das wollte ich sehen. Sehr schön. Nimm den ganzen Browser ein.
Genau, egal wie groß der Browser ist. Der Text ist, weil er in der Mitte positioniert wurde, immer in der Mitte. Mhm. Jetzt kann ich natürlich auch so Sachen eingeben wie minimale Höhe und Breite, dass es ja irgendwann nicht kleiner wird. Zwar kann ich den Browser dann kleiner machen, aber irgendwann würde der Text nicht mehr sich zentrieren.
Ja, okay.
Browser kann ich komplett drauf. Ja, das ist unsere erste Anwendung. Und das ist super, ne?
Super. Also für eine Hallo-Welt-Anwendung, ich meine, wir haben eine Hintergrundfarbe mit Farbverlauf.
Ja.
Ist großartig.
Das ist einer der schönsten Hallo-Welt-Effekte. Einmal so ein kleiner Trick, den man immer noch machen kann. Man nehme diesen Text. Jetzt haben wir noch eine schönere Hallo-Welt-Anwendung. Ich nehme den Text. Ich kopiere den und drehe den einfach mir hier auf den Kopf.
Oh, ein Spiegeleffekt.
Spiegeleffekt. Aber Spiegeleffekte sind nur dann perfekt, wenn sie gewisse Farbverläufe noch haben. Deswegen habe ich hier den Text. Gehe hier auf den Vordergrund des Textes und sagt, das ist ein Farbverlauf.
Mhm.
Ja, das ist super.
Okay.
Aber
so üblicherweise möchte ich den mehr so ins Transparente abrutschen lassen. Ne?
Genau, deswegen gehe ich immer hin, nehme die Hauptfarbe generell des Elementes. Also das hatten wir jetzt, also wäre es rot oder schwarz, nehme weiß. Aber ich sage weiß, dann bitte ein Alpha-Blending von 0%. Kann ich auch mit der Maus steuern. Deswegen wird das hier ein bisschen ausgeblendet. Mhm. Ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will. Deswegen kann ich einerseits mit diesem Werkzeug arbeiten, indem ich das hier anklicke, kann ich das ändern. Das ist manchmal klappt es
nicht. Manchmal klappt es nicht, aber du könntest auch den Regler unten an dem Balken verschieben, ne?
Ja, das.
Ah, genau.
Ja. So machen. Und ja, mit dem Werkzeug eigentlich, aber auch diese Richtung noch verändern. Aber irgendwie mag er mich jetzt gerade nicht. Okay.
Ah, schön, eine spiegelnde Wasseroberfläche.
Ja, es ist super. Und wenn wir das jetzt mit F5 starten. Tada, ne? Super, ne?
Sehr schön.
Okay, die schönste Hallo-Welt-Anwendung in Blend.
Die wir heute geschrieben haben.
Genau. Ja, und auch erscheinen werden. So, ein anderer Weg ist, die erste Silverlight-Anwendung zu erstellen, wäre in Visual Studio.
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt als Entwickler, als Code-Schreiber den Anfang machen möchte und hier so eine erste Applikation starten möchte, dann würde ich mir nicht gleich Blend angucken, sondern eher mal mit meinen gewohnten Werkzeugen anfangen. Und das wäre in dem Fall eben Visual Studio. Mhm. Zeige uns, wie das geht, Oliver.
Ja, gern. Datei neu.
Oh, das ist ja genau das gleiche wie Blend.
Ah ja, das wusstest du eigentlich, wer das Dateimenü erfunden hat?
Warst das du, Oliver?
Ja, fast, aber Microsoft hat das Dateimenü erfunden, dass es links oben steht. Wenn man es dann auch trifft.
Ja, mit Maus arbeitest du auch nicht so gerne, du bist ein Touchscreen gewöhnt. Ne?
Ja, ich touche nur noch auf Bildschirm rum. Neues Projekt anlegen einfach. Und da hast du dann ganz, ganz, ganz viele Projekte und eins davon heißt Silverlight.
Ah, sehr schön.
Sowohl in C-Sharp als auch in Visual Basic gibt es Silverlight-Vorlagen. Und ich überlege, sieht man die eigentlich immer, wenn man sie sieht? Bei 2.0 sieht man sie noch nicht, bei 3.0 sieht man sie auch nicht, bei 3.5 sieht man sie. Und hier kriegen wir das Projekt.
Kannst du ruhig reinschreiben.
Okay.
Ich lösche das nachher wieder raus. Okay. Weil außer die Anwendung wird großartig und bahnbrechend, sozusagen eine Killer-Applikation, dann würde ich sie in dem Verzeichnis
sehen. Sie hätten alle meine Anwendungen, aber deswegen mache ich das nur in Tempo. So, okay. Dann haben wir auch unsere erste Silverlight-Anwendung und jetzt können wir hier schon ein bisschen unter die Haube gucken, was eigentlich so geschieht. Silverlight erlegt mir beim allerersten Mal anlegen, fragt es mich, möchtest du eine ASP.NET Web Project direkt drumherum bauen, in Silverlight, oder eine automatisch generierte Testseite bilden zur Laufzeit? Dann wird nur das Silverlight-Projekt erzeugt und kein Web-Projekt. Das macht übrigens Blend so. Blend erzeugt kein Web mit. Das macht diese Option und wir machen diese Option. Dann okay.
Dann dauert es ein bisschen. Ist ja eine komplizierte Sache.
So ja, ein Projekt man zu kann auch nicht genug Kaffee trinken morgens um 11.20 Uhr. Ja, da sind wir dann auch schon da.
Schon geht's los.
Ja, Loading, Escape. Ja, und als ich das dann zum ersten Mal gesehen habe, nachdem Silverlight 1 dann, also 2 rauskam, ich dachte, wow, boah, voll viel Controls, hier ist der Arbeitsbereich und hier sind die Projektstrukturen. Wow, super, nehmen wir doch mal, boah, wir können Buttons, wow, wir können Buttons, wie hoch wir können.
Nee, können wir nicht.
Ja, können wir nicht.
Blöd.
Ne, ist blöd.
Was machen wir jetzt?
Ja, wir lassen uns hier unten fallen, aber da muss man auch erstmal so ein bisschen reingeklickt haben. Und zack, jetzt. Und jetzt einen Button da reinziehen, dann geht's.
Okay.
Dann sehen wir einen Button da. Das ist schade, aber es ist so. Aber in Visual Studio 2010 wird sich das ändern, aber es ist so, muss man mitleben.
Also ich kann die Designansicht hier im oberen Bereich vom Bildschirm tatsächlich bloß dafür benutzen, um zu kontrollieren.
Ja, what you see is what you get, aber you can't change it.
You can't manipulate, okay.
Okay, deswegen machen wir unsere helle Anwendung hier etwas anders. Ich bin hier quasi im Semmel-Bereich. In meiner Anwendung. XAML ist das die beschreibende Sprache zur Beschreibung der Oberfläche. Und hier oben sehen wir, dass das Ganze eingefasst ist in ein Tag namens User Control.
Das hatten wir vorher gesehen, ne? In diesem
Bereich,
das oberste Element, das du von der Größe her geändert hast. Das war das User Control.
Das ist quasi das hier.
Genau,
dem kann ich auch einen Namen geben, aber es ist immer noch ein User Control. Und das ist quasi die Hauptwurzel des Elements. Das war unsere allererste Hallo Welt Anwendung. Und da gehe ich hier einfach rein. Und könnte jetzt beliebig was hier reinziehen, per Drag and Drop, aber wir sind die richtigen Männer, wir tippen noch selbst. Und zwar mit IntelliSense, quasi T9 für Entwickler. Füge ich hier einen Textblock ein und sage, hallo Welt.
Ah, da oben erscheint er auch schon.
Hallo Welt, ja, das ist super, ne?
Sehr schön.
Ja.
Total unformatiert, links oben angeordnet, wie das ein Entwickler eigentlich ursprünglich mal haben wollte.
Ja. Und da wir uns jetzt in so einem Grid befinden, kann ich da auch noch Spalten einfügen. Und zwar habe ich Grids, Row Definitions. Man kann jetzt hier Grid Rows reinsetzen. Grids, Row, wo kann ich das? Irgendwie hilft er mir dann. Row Definition, genau.
Row Definition.
Und die ist Height 100 zum Beispiel. Dann habe ich quasi eine Zeile, die ist 100. Und dann haben wir eine Zeile, die ist 300. Und das kann ich jetzt für den Textblock auch verwenden und sagen, row, nee, und zwar grid.row, und da ist er quasi in der nullten
Row. Ne? Also in der ersten.
In der ersten.
Menschlich gedacht, erste, maschinlich gedacht,
genau. Nullte. Und Textblock, oder machen wir mal einen Button. Und zwar ist der in grid.row 1.
Grid Column.
Und sagen, du.
Ups. Column ist, glaube ich, falsch.
Semikolon?
Column. Grid Column statt Grid Row hast du geschrieben.
Ja, genau. Das wäre jetzt richtiger. Wie wir jetzt sehen, sehen wir immer noch nicht so wirklich, was wir sehen sollen.
Row. Button sehe ich.
Button siehst du, aber ich wollte den Button eigentlich in der Row so und so haben, ja.
Du wolltest ihn auch benennen gleich mit Hallo und der ist auch noch nicht da.
Ja, gut. Machen wir mal hier Content gleich Hallo. Ja, und dann sehen wir, dass das hier unten schon fast funktioniert.
Ein ganz schön großer Button.
Ganz schön großer Button. Wie kann ich den jetzt ändern? Einfach der große Button soll jetzt kleiner sein. Es soll jetzt nur noch 100 breit sein. Und soll nur noch 100 hoch sein. Ja, da. Ja, sehen wir ihn. Und ja, jetzt ist der, sehen wir das mal hier oben. Einzige, was hier recht gut funktioniert, ist, wenn man kann ein bisschen kleiner zoomen. Dann sehen wir nämlich alles. Und wir sehen, dass der Button in der Tabelle schlichtweg unten aligned ist.
Das könnten wir jetzt auch ändern über Parameter.
Ja, und zwar kann ich jetzt einfach sagen, vertical.
Horizontal. Von oben nach unten wäre vertical.
Horizontal will ich aber. Und zwar will ich links.
Okay.
Deswegen Button ist ja links. Vertical Alignment ist der Button Center. Und da ändert sich nichts. Okay, machen wir mal die Grid auf 200. Hier sehen, dann sehen wir es, ne? Super, ne? Ist schön, ne? Ja, man muss das auch ganz irgendwie ordentlich machen.
Das war jetzt aber ganz schön kompliziert, um so anzufangen, gleich auswendig zu wissen, welche Example Text du verwenden kannst. Hier Grid, Row Definition und Row Definition, da kommt mir ja nicht gleich drauf.
Nee, aber IntelliSense macht es möglich. Ich befinde mich jetzt zum Beispiel hier innerhalb des Grids. Wenn ich hier einfach reingehe und lostippe und Steuerung Space drücke, dann kriege ich hier alle möglichen Möglichkeiten. Wie zum Beispiel Eigenschaften des Grids finde ich an Grid, Punkt, und dann kann ich mal Background auch ändern und sagen, ja, Background ist jetzt...
Also nochmal Steuerung Space.
Ja, dann Steuerung Space, Punkt, und dann kann ich hier die Eigenschaften noch verändern von dem Grid selber. Das sind sehr, sehr viele. Kann ich über Blend ehrlich gesagt ein bisschen einfacher steuern. Und dass ich jetzt hier direkt Spalten reingebracht habe, das war jetzt so, weil ich zwei Sachen gleichzeitig machen wollte. Ja, wenn wir jetzt so richtige Business-Logik noch da reinbringen wollen, wenn wir zum Beispiel den Text von Hallo Welt verändern wollen, dann ist es ganz gut, wenn das Ganze Namen hat. Und Namen werden über x-Doppelpunkt eingegeben, x-Doppelpunkt-Name. Warum x? Weil x hier oben... Da sehen wir hier eine XML-Namespace-Erweiterung, X, und die holt quasi aus der Spezifikation noch ein paar Eigenschaften zu XML hinzu. Da schreibt man so x.name und ich nenne mal alles mit Unterstrich Hallo Welt-Text.
Also ursprünglich haben die Elemente, wenn du sie aus deiner Toolbox holst, noch gar keine Benennung.
Gar nicht.
Gut.
Nicht alles muss zu lassen.
Ja, gut, manche Sachen will man ja auch nicht aus dem Copyhand ansprechen. Ne? Die brauchen auch keinen Namen, aber die, die man ansprechen will, die benennt man selber, damit man volle Kontrolle darüber hat.
Ja, okay. Ich könnte sie auch nachher noch im Code, kann ich auch unbenannte Elemente finden, aber das ist jetzt...
Ein bisschen komplizierter wahrscheinlich.
Ja. Wenn ich jetzt ein Click-Event auf diesen Button machen möchte, mache ich einfach den IntelliSense und sehe innerhalb des Buttons. Ich befinde mich jetzt wirklich im... XML-Code hier von dem Button.
Ja.
Und dann drücke ich einfach hier, schön angerückt, Space-Taste und dann Klick. Und dann Tab. Und dann kriege ich so einen kleinen Dialog,
New Event. Sofort ein Helfer, ja, der dir sagt, ich kann den Händler gleich selber anlegen und du gehst auf Enter.
Genau. Wenn ich jetzt New Event Händler klicke, dann fügt er mir Button-Klick ein als Name. Wenn der Button, wenn ich jetzt 5 Button habe, würde ich...
Button 1, Button 2, Button 3 bekommen,
ne? Nee, würdest du immer Button-Klick kriegen.
Ach so.
Das ist nämlich ein bisschen gefährlich. Wenn das Ding einen Namen hat, zum Beispiel Test-Button und dann einen Klick Event Handler kriegt und ich sage New Event Handler, mhm. dann kriegt der den Namen.
Das ist sehr praktisch. Mensch. Sehr intelligent.
Ja. Das ist Visual IQ Studio. Okay, Testbutton. Wenn ich da drauf klicke, hier, kann ich sagen, Navigate to Event Handler und dann springe ich sofort in den Code hinein. Und dann sehe ich hier, das ist mein Event Handler und den ich eben erzeugt habe, den kann ich einfach löschen. Was ich jetzt machen kann, wie hieß der Text nochmal?
Unterstrich Text.
Ja. Mein Trick ist, ich nehme immer Unterstrich, weil ich habe keine Ahnung, ich vergesse die Namen immer wieder, aber ich weiß, dass es mit Unterstrich anfängt und da gibt es nicht so viele. Und da gibt es quasi Hallo Welt Text.
Hallo Welt Text, das war
Vom Text. Hallo Jan. Oh. Ja, ich bin ja nett.
Sehr nett von dir, dass du mich gleich in deinem Hallo Welt Programm ansprechen lässt.
Ja.
Über die Business Logik.
Ja, das ist quasi individualisiert. Und da kriegen die meisten mal einen Schreck. Debugging noch enabled. Ja, gut, wir können ja debuggen, deswegen schalten wir das mal ein. Und das kommt manchmal sogar zweimal. Einmal für ganz normal die Webseite und einmal für die Server-Anwendung. Aber. Ja, das läuft jetzt so und da sehen wir jetzt unsere Anwendung, nicht?
Doch, da kommt sie. Hallo Welt.
Hallo Welt. Und?
Ne? Der Button schön allein links und mittig, ja, sehen wir. Und du klickst und was passiert?
Hallo
ja.
Jan.
Hallo Jan.
Super.
Ich fühle mich angesprochen. Hallo Computer.
Ja, vielleicht okay, das war jetzt zweimal Hallo Welt. Und damit haben wir schon Visual Studio und Expression Blend kennengelernt. Was interessant ist, später, wenn man das Ganze veröffentlichen möchte, ist die Struktur. Hier sehen wir die Silverlight-Anwendung, die eigentliche Logik. Hier sehen wir so ein paar Eigenschaften, Manifestinformationen, was ist drin und so weiter. Das wird alles automatisch erzeugt. Hier drin sind Referenzen auf DLLs, wo die Logik oder wo die Funktionen herkommen. Das ist auch erstmal stein ein bisschen drin. Die abgesammelt ist die Sharp-Datei, sind quasi der Startpunkt der Anwendung. Wenn ich mich da mal reinklicke, und ich mache immer ganz gerne das hier als erstes, Organizing Unions, Remove and Sort, dann wird das erschreckend klein da oben. Also direkt übersichtlicher.
Der schmeißt alles weg, was er nicht braucht.
Genau. Und sortiert das sogar. Das ist total super.
Aber ist das tatsächlich relevant? Also wird es trotzdem eingebunden, wenn sie gar nicht verwendet wird?
Die Usings, sie wird alles, was hier referenziert ist, wird mit reinkompiliert.
Okay.
Nicht was hier oben, das ist nur für den Code, für den Compiler.
Okay, also wir machen es einfach übersichtlicher und nicht wirklich schlanker, die Applikation, weil sie bindet ja nichts Überflüssiges ein.
Es ist einfach nur weniger Source Code. Gut, und diese App-Klasse ist abgeleitet von Application und das ist so quasi der Basistyp. Und hier sehen wir so gewisse Dinge drin, wie zum Beispiel this.startup. Was passiert, wenn die Anwendung gestartet ist? Dann wird diese Methode aufgerufen.
Und ist gleich die nächste in der Liste, ja.
Ja, die hier. Und da steht drin, Haupt Root Visual ist eine neue Page. Mhm. Die Page kommt jetzt quasi von diesem Namen hier. Mhm. Das könnte jetzt auch Horst oder so heißen oder Startseite.
Oh, Startseite.
Startseite. Und dann müsste ich sagen, New Startseite. Und was auch interessant ist, was ich immer super wichtig finde, wenn ich zum Beispiel gleich in den HTML-Code gebe, kann ich dieser Silverlight-Anwendung Parameter mitgeben über so einen String. Und die kann ich hier auslesen, ich breche da mal um, und zwar Startup Event Args. Wenn ich e.init Parameters sehe, da sind dann die, kann ich zum Beispiel reingucken, Config Dingsbums 1. Ist das enthalten? Und wenn ja, dann kann ich damit was machen, wie zum Beispiel, ich möchte eine bestimmte Überschrift haben oder möchte...
Einfach nur die Hintergrundfarbe zum Beispiel, ne?
Oder Hintergrundfarbe oder den Pfad zu einem bestimmten URL oder.
Oder ein ganzes Styleset definieren, also über einen Namen.
Also einfach, ich kann dort Parameter übergeben. Mhm. Ich kann dort nicht zu viel übergeben. Und dann kann ich sagen, da liegt dein Styleset oder dein Style.
Genau, das wäre jetzt so die Idee gewesen. Ich schreibe eine Applikation und benutze die auf mehreren verschieden aussehenden Seiten. Ne, und lass einfach die Seiteninhaber definieren, welche Styles sie benutzen wollen dort. Und die habe ich aber vorher definiert für meine Anwendung. Das würde gehen.
Toll. Ja, alle möglichen Konfigurationen.
Alle möglichen anderen Sachen.
Ich mache da mal so Debug-Schalter rein, dass ich dann auch Ausgaben kriegen würde und so weiter. Das kann ich dann nachher auch an die Page übergeben. Aber das ist hier quasi, hier wird definiert, du bist Startseite. Und was auch interessant ist, Application Exit, was passiert, wenn die Anwendung beendet wird? Hier passiert erstmal nicht viel. Man könnte jetzt noch irgendwelche Logik machen. Irgendwelche Daten noch wohin schicken oder sowas.
Eine das hier. Havarie-Applikation aufrufen stattdessen oder sowas.
Eine Havarie?
Ja, sowas. Die eigentliche Anwendung hat nicht gestartet, so eine Notfall, ne? So eine Backup.
Ja, aber die würde hier immer starten. Also Application Exit ist definitiv jedes Mal Ende. Das hier wäre deine Havarie-Geschichte. Wenn irgendeine Exception auftritt, du versuchst durch Null zu teilen oder irgendwas ist null.
Der Klassiker, ja.
Dann fängt er sich hier ab und erzeugt hier quasi eine Methode, quasi macht er hier die Fehlerbehandlung. Und Report Error to Document Object Model, das ist eine Methode, die erzeugt schlichtweg eine Fehlermeldung, die nachher aufpoppt im Browser, dass da ein Fehler aufgetreten ist.
Das klingt ja schon mal ganz schön kompliziert, was wir jetzt hier in der AppXAML C-Sharp-Datei machen.
Ja, ja.
Also ist schon ganz schön jetzt...
Ja, also hier ist alles drin, was so eine das zum Starten und Beenden nötig ist.
Ja, gerade waren wir noch bei der Hallo-Welt-Anwendung und jetzt sprechen wir schon von Exceptions und Parameterübergabe über die aufrufende HTML-Seite. Wow.
Okay.
Geht ganz schön schnell. Nee, ich finde es gut. Also sind Sachen, die mich auch total interessieren.
Also, man muss wissen, dass es das gibt. Dann kann man es benutzen, falls man es braucht. Mhm. Also bei 99,9999,8.
Zwei Komma sind eine Zahl, komisch.
Ja, ist bist komisch.
Informatiker?
Nein, doch, ja, nein. Dann brauchst kann man nicht. Da...
Genau. Also für die meisten Fälle einfach...
Ja.
Ist okay, dass man es weiß, aber man braucht es.
Das ist auch der Grund, warum die Page Page heißt. Die könnte auch Startseite heißen, müsste es auch hier Startseite heißen und so weiter.
Ja.
Gut, machen wir das wieder zu. Denn das, was wirklich zuallererst sichtbar ist, ist die Page. Die Page XAML.
Die hatten wir ja gerade.
Die hatten wir. Und den Code Behind zur Page XAML. Das ist genau der gleiche Name, nur mit CS am Ende. Code Behind. Und da ist die Logik drin, da kann man auch das machen. Das ist total toll, weil dann hat man plötzlich ganz wenig Code. Finde ich super. Und ja, dann hätten wir unsere Anwendung und ich mache mal hier etwas, was wir eben schon mal gemacht haben. Und zwar gehe ich hier einfach in den Ordner
Client Bin.
Das ist jetzt unsere Webseite, ist die Webseite. Ich gehe mal hin und mache den Ordner weg.
Oh je, unsere Anwendung ist weg.
Ja, jetzt ist sie weg. Aber jetzt kompiliere ich nochmal neu, STRG-SHIFT-B.
Und schon ist sie wieder da.
Tada, sie ist wieder da.
Verrückt.
Juhu.
Die wird erzeugt durchs Building. Ich nehme da mal an, dass das auch das Ding ist, was wir dann... deployen, auf unserem Webserver ablegen.
Ja, und zwar, wenn Visual Studio mir das Projekt anlegt, legt es mir direkt so ein paar Sachen an, wie zum Beispiel die Default-ASPX-Seite, die man nicht braucht, deswegen lösche ich sie. Und zwei Dateien. Einmal eine ASPX-Datei, die hier, das ist quasi die .NET-Version, ASP.NET-Datei, und dort kann ich jetzt auch mal, hier sehe ich den HTML-Code für ASPX und hier sehe ich wilde Sachen. In der Design-Ansicht sehe ich was Einfacheres. Und zwar sehe ich hier einfach nur den Platzhalter für meine Anwendung.
Ja.
Hier drin liegt quasi, also wenn ich hier draufklicke und über die Eigenschaften gehe, liegt hier drin irgendwo, genau, Verweis, Source. Und die Source ist schlichtweg meine XAP-Datei. Dann kann ich aber auch hier hingehen und das Ding vergrößern und verkleinern und anpassen, wie ich mag. Noch ein paar Sachen konfigurieren. Wie zum Beispiel Windowless, wenn ich wirklich transparenten Hintergrund haben will, muss ich Windowless auf True schalten. Ist aber von der Performance her, weil da muss die Grafik-Engine mehr machen. Wenn man es nicht wirklich braucht, erstmal ausschalten. Hier kann man auch so Spiele machen wie Splash Screen, das auswählen, die dann gestartet werden und so weiter. Ganz normal für ASP.NET-Entwickler. Das Ding hat auch Events, so diverse, was passiert, wann, wie, wo und so weiter und so fort. Auch hier Höhe und Breite, müssen wir auch mal wieder 100%. Ist sehr, sehr einfach zu bedienen, funktioniert aber nur auf .NET-Servern. Deswegen gehe ich immer hin und lösche die meistens auch oder arbeite eigentlich nur noch mit der zusammen, weil die ist pures HTML. Was die ASPX-Seite rausgibt, ist nachher auch HTML pur, es läuft überall. Es ist jetzt in der Entwicklungszeit für den Entwickler etwas schwieriger zu verstehen, was da wirklich passiert, weil ein bisschen was gekapselt wird. Deswegen die HTML-Seite. Und das ist pures HTML. Hier oben sehen wir so ein Style-Sheet, zum Beispiel wie groß ist die Seite generell, hat sie Rahmen, Paddings und hat sie innere Abstände, Margins und wie groß ist das Element, das Silverlight Control Host heißt. Den finden wir gleich. Dann wird hier noch eine Datei eingebunden, die Silverlight.js-Datei. Die ist jetzt nicht unbedingt zwingend nötig, aber sie hilft bei so Initialisierung, Fehlermeldungen und ähnliches.
Okay.
Und falls ein Fehler auftritt, den wir eben hatten, also diese Unhandled Exception, falls es auftritt, nimmt das diese JavaScript-Funktion entgegen, die Fehlermeldung, und formatiert sie so ein bisschen um, sodass die schön ordentlich aussieht, sodass wir ja, einen schönen Dialog kriegen. Mehr macht diese nichts, außer eine Fehlermeldung, die vielleicht auftritt. Deswegen klappe ich das mal zu. Und hier, die Fehlermeldung wird, falls nötig, in diesen Div-Bereich geschrieben. Deswegen kann ich diesen Bereich auch nehmen, woanders hinlegen, anders formatieren oder sonst was. Der Inhalt wird auch nur sichtbar, wenn ein Fehler auftritt. Ja, und dann haben wir hier einen Div, der heißt Silverlight Control Host.
Das hatten wir ja gerade oben bei den Styles.
Genau, hier. Und da Style sagt, das Ding ist 100% hoch. Und hier ist das ganze Element. Und hier ist die Einbindung von Silverlight.
Hier wird das XAP verwendet, ne?
Hier wird das XAP eingebunden, und zwar über ein Object Tag. Ich montiere das immer ganz gerne ein bisschen ordentlicher um. Und zwar habe ich hier Data. Das ist, was für Daten bekommst du. Das sind vielleicht zwei Daten.
Ja.
Was für ein Typ bist du? Und Höhe und Breite 100%. Insofern interessant, als dass wir hier das auch schon hatten.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja irgendwie fünfmal jetzt schon eine Größe eingegeben. Einmal im Style, einmal jetzt im Object selber. Mhm. Dann in der Server-Applikation haben wir es auf das Grid gelegt gehabt, noch die Größe. Ne?
Ja. Wir können das jetzt mal ein bisschen mit spielen. Und zwar sage ich hier im Style-Sheet, der Background ist black. Und die Anwendung bekommt, also sagen wir mal, ja, also die ganze Seite hat den Hintergrund green.
Mhm.
Der Silverlight Control Host ist jetzt nicht mehr 100%, sondern 90% groß.
Okay.
Kriegt black.
Mach mal nicht zu viel Veränderungen.
Ja.
Weil ich glaube, sonst wird es unübersichtlich. Ich würde jetzt schon gerne sehen, was passiert eigentlich.
Genau. Und zwar sagen wir diese Seite erstmal, dass sie die Startseite ist. Wir starten das Ganze mal. So.
Okay.
Jetzt sehen wir grün. Grün ist die Hauptseite.
Mhm.
Und das Silverlight Control kriegt 90% der Seite. Egal wie groß die Seite ist, sie kriegt immer 90%.
Mhm. Okay.
Warum ist nichts schwarz?
Weil das Silverlight-Element komplett den schwarzen Bereich überdeckt.
Genau. Und wir gehen jetzt hier hin. Der Silverlight Host kriegt 90%, also die gesamte Anwendung 90%.
Mhm.
Diese Anwendung hier. Also hier das eigentliche Silverlight Control kriegt 100% von den 90%.
Mhm.
Wenn ich jetzt hier nur noch 90% eintippe.
Stopp, du bist bei der Breite. Wir sind
okay.
Vorher bei der Höhe gewesen.
Ja, machen wir auch beides. Starten das nochmal. Dann sehen wir, dass sich die Silverlight-Anwendung nur 90% der zur Verfügung stehenden Fläche nimmt.
Mhm.
Und ja. Das Weiße ist jetzt die Silverlight-Anwendung.
Dann können wir das zeigen, indem wir mal kurz in den schwarzen Bereich reinklicken, rechts. Ne? Dann sehen wir einen normalen HTML.
Ja.
Und sobald wir in das Silverlight, hätten wir den Silverlight-Kontext.
Genau. Mhm. Ja, ne, und damit kann man so ein bisschen hin und her spielen. Und ja, das gibt manchmal so ein paar Probleme, wenn man die Größe an der falschen Stelle setzt. Und man muss wissen, dass es halt alles zusammen aggregiert wird. Also die Seitengröße, die zur Verfügung gestellte Größe und die Control-Größe des Silverlight-Controls.
Mhm.
So, schauen wir uns das mal hier an, in dem Semmel. Hier sehe ich, dass die Anwendung nur 400 mal 300 braucht.
Mhm.
Die ist jetzt leider weiß, deswegen machen wir mal hier auch Background gleich Magenta.
Oh, gut.
Nee, ja, dürfen
wenn du das
nicht. Nee, das möchten, dürfen wir nicht. Das ist rechtlich geschützt. Nein. Azur, das ist hellblau. Das ist nicht so schön zu gehen. Deswegen machen wir mal blau. Blau haben wir noch nicht verwendet.
Okay, Klammer zu bitte noch.
Jawohl.
Ja, entschuldige. Ich habe was gesehen.
Ja. Jetzt ist die Anwendung eigentlich blau, aber wir sehen nichts, weil das Grid weiß als Hintergrund hat.
Mhm. Okay.
Und deswegen, da muss man auch ein bisschen spielen. Ich mache das hier, das Grid blau, weil... So, jetzt habe ich hier blau.
Würdest du dem Grid jetzt auch nochmal eine... Also nur um die Verwirrung komplett zu machen, könntest du dem Grid jetzt auch nochmal eine andere Größe zuweisen?
Ja.
Super.
Dann machen wir mal hier, was haben wir noch nicht an Farbe? Brown.
Chartreuse finde ich auch eine tolle Farbe.
Chartreuse. so, das Grid kriegt jetzt auch nochmal 200 und Height.
Ups.
Height 200.
Ach, mach es noch ein bisschen höher, sonst sehen wir den Backen gar nicht mehr.
Ja, 300. Super. Ja, gut. So, jetzt nochmal starten. Und Verwirrung total,
komplett. Braun, blau, grün, schwarz, was brauchen wir noch?
Ja, das ist der Grund, warum ich kein Designer bin, diese Farbspielereien. Ja, da sehen wir jetzt alles Mögliche an Farben. Ja. Und so weiter und so fort.
Wo ist es braun?
Das frage ich mich jetzt allerdings auch. Das ist, es gibt einen Grund dafür. Und zwar, wir haben eine Sache immer noch vergessen. Und zwar, wir gehen wieder in die HTML-Seite, weil hier kann ich den Background-Color auf White setzen. Das addiert sich alles und es hat alles seine existenten Gründe. Und jetzt sagen wir mal hier Brown.
Aber du könntest die Zeile auch komplett löschen, oder?
Ich könnte die Zeile auch komplett löschen, aber ich mache mal jetzt hier Brown. Mhm. Dann sehen wir auch. Ach, grün.
Oh, komisches Braun. Aber gut, ja, okay. Das
ist also, schön, ne?
Das Braun haben wir in der HTML-Seite definiert. Genauso wie das Schwarz und das Grün. Ne? Das Grün und das Schwarz kommt über die Styles.
Ja.
Das Einzige, was wir jetzt in der XAML selber definiert haben, in der Page XAML, ist das Blau vom...
Ich mache jetzt die Verwirrung nochmal kurz perfekt. Eine andere Farbe das ist
Blau vom Grid,
Magenta. Aber mehr Farben weiß ich. Chartreux kann ich nicht schreiben.
Chartreuse. Klingt aber auch an einem Wein.
Ja. Okay. So, sehen wir jetzt noch mehr Farben. Ne? Irgendwie ist das Braun verloren gegangen. Aber ja.
Okay.
Also, man muss sich halt merken, dass es halt mehrere Punkte gibt.
Das schaut grauenvoll aus, Oliver.
Ja.
Unglaublich.
Das ist Kunst, ne?
Ich habe sowieso eine Abneigung gegen diese vordefinierten Textfarben. Ne? Ich bin lieber so auch so der Fan von RGB. Ja. Weil damit kann es ja eigentlich sicher sein, dass das Design danach grauenvoll ausschaut. Aber gut,
Designer brauchen auch Existenzberechtigung.
Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Deswegen kriegen die auch graue Oberflächen. Expression Blend.
Ja, genau. Ja, hier ist so noch ein paar Sachen drin, die recht wichtig sind, besonders wenn die nächste Version von Silverlight rauskommt. Diese Anwendung braucht mindestens die Version 2.0.3.1005.0.
2.3 Punkte, 3 Kommata in einer Zahl, komisch. Da hast du das vorher hergehabt, ne?
Ja, das ist die typische Versionsbezeichnung. Ja, Major Version, Minor Version, bla bla bla
und Bild und Dingsbums Subversion. Version.
Oh, ja. Ja, kann sich die, falls nötig, automatisch upgraden, Parameter gleich true. Das heißt, in dem Moment, wo ihr ein Silverlight 1 Plugin findet, sagt er so, es gibt neueres auf 2, kannst du jetzt updaten. Das kann ich damit aktivieren.
Okay, ich könnte es deaktivieren, wenn ich weiß, dass meine Anwendung nicht mit einer neueren Version zusammenläuft. Oder
ja, aber das wird nicht auftreten, weil es wird immer abwärtskompatibel sein.
Hoffentlich,
das basiert auf .NET, daher ist es so. Es ist so.
Es ist so. Es muss so sein.
Es ist so, junger gut. Hier unten drunter ist so ein Link drin. Ein ganz einfacher Link. Und der Trick ist, hier drin, falls Silverlight nicht installiert ist, wird ein Bild angezeigt, das von dieser Adresse kommt. Mhm. Und man kann draufklicken. Das können wir schön simulieren, indem wir uns jetzt einfach mal die Seite nochmal anschauen. Und unter... schön. Ich find's toll. Manage Add-ons, gehe ich hin und deaktiviere Silverlight.
Nein, nicht mein Silverlight deaktivieren.
Disable, close. Und jetzt mache ich einen Refresh. Jetzt ist das Plugin, ne?
Das ist das Bild.
Okay. Da ist das Bild. Das kann ich austauschen gegen jedes beliebige andere Bild. Mhm. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, wird die Installation, gehe ich zu der Seite, es startet und so weiter.
Würde aber auch nichts bringen, weil ich habe es ja schon installiert und du hast es deaktiviert.
Genau.
Aber sonst, wenn man es eben tatsächlich nicht
aktiviert. Wichtig für Entwickler ist,
ja.
Was da, der Link, der dort drin ist, der geht auf die Consumer-Version von Silverlight.
Okay.
Heißt, das, was jeder eigentlich braucht, der rumsurft. Wenn man sich das Silverlight SDK installiert, kriegt man eine andere Version, und zwar die Developer-Version. Die ist ein bisschen größer, hat ein bisschen Debug-Code und schmeißt ordentliche Fehlermeldungen, wenn man entwickelt. Und ist von der Performance her ähnlich, aber ist halt ein bisschen mehr Code drin. Nicht wundern, die Originalversion ist 4,68 MB groß und die Developer-Version ist, glaube ich, 8,9 MB groß.
Fast doppelt so groß.
Ja, aber auch mehr Features, also mehr Info-Code.
Die unterscheiden sich auch in der Bildzahl oder in der Versionsnummer irgendwie?
Nein, nicht in der Versionsnummer, gar nicht. Es ist nur eine andere Version.
Wie würdest du...
es ist nur, ja, es ist die gleiche Bildnummer.
Wie würdest du jetzt erkennen, ob ich hier die Dev-Version oder die
Consumer-Version
installiert?
Ja, dass ich eine andere Fehlermeldung kriege. Wenn eine Exception auftritt, kann der Debugger sich direkt draufhängen. Mhm. Das sind quasi Symbolbibliotheken mit rein, die dem Visual Studio oder anderen Tools einfach helfen, Fehler zu finden.
Ein sauberes Debugging zu ermöglichen.
Ja, okay. Also vom Code her, also die Anwendung kann nicht erkennen, ob sie in der Developer-Version läuft oder in der Consumer-Version. So, bevor wir kurz gleich in unserem ersten Teil beenden, Möchte ich kurz noch zeigen, was da eigentlich rausgekommen ist. Also wir haben ja gesehen, dass ja hier im HTML-Text die XAP-Datei hier eingebunden wird. Da ist die XAP-Datei und schauen wir uns die doch einfach mal an. Unter dtemp haben wir die Anwendung hingelegt, Silverlight 1, und hier ist das Web. Und wenn wir die veröffentlichen wollen, diese beiden Sachen, dann reicht es, wenn wir nachher diese beiden Dateien nehmen, diese beiden, kopiere ich mal und lege es auf den Desktop.
Ja, nur zu.
Jetzt kann ich diese Anwendung auch hier starten.
Lokal,
wie man lokal sieht, oben in der Adresszeile. Und sie sieht immer noch brillant aus und funktioniert genauso. Und ich brauche wirklich nur diese HTML-Seite, kann ich auch umbenennen.
Und das, was im kleinen Bin drin liegt, und das ist nur die XAP-Datei.
Ja. Oh, und das ist große Magie.
Die ist 5K. Das ist bestimmt binärer.
Das ist ganz einfach eine. Ja, eine ZIP-Datei. Und das machen wir so. Tada!
Einmal umbenannt nach ZIP.
Und Extract All. Und schauen wir uns mal an, was drin ist. Okay. Okay. Dann mal, ja, weil das jetzt gleich heißt. So, das war jetzt irgendwie halt ein falscher Name. Ich sage einfach mal Code, weil da liegt schon eine Datei, die so heißt. Und das ist der Inhalt. Die App-Manifest-XAML-Datei, die muss drin sein. Die sagt quasi, was ist drin. Machen wir Edit und dann sehen wir, das ist einfach nur pur XML. Nicht wirklich groß Magie. Und das ist eine DLL. DLLs funktionieren prinzipiell nicht auf dem Mac, aber jetzt die Runtime sorgt dafür, dass die DLL ausführbar ist. Und es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ah ja, ist ja gefährlicher
Code. Genau, was ist denn da drin? Ich sehe ja gar nichts.
Ja, wer schon mal mit .NET gearbeitet hat, der wird wissen, dass es einen EL-Disassembler gibt. Mit dem EL-Disassembler kann man sich diese Datei quasi auch genauer angucken. Und das machen wir mal. Und hier haben wir die Silverlight Application 1 und hier haben wir ja die App-Datei, die App-Klasse, die wir eben schon mal untersucht haben.
Genau.
Hier sehen wir auch App, Startup und so weiter.
Unhandle Exception, genau, hatten wir alles. Ja.
Das sehen wir hier drin und hier ist der Intermediate Language Code drin. Und ja, da sehen wir, was für Funktionen intern aufgerufen werden. So eine Art Assembler. Ja, wenn überhaupt so. So, da haben wir irgendwo die Test-Button-Click-Event und hier ändern wir das Ganze in Hallo Jan.
Lustig. Toll. Und ich kann eigentlich überall reinschauen und sehe genau, was passiert. Und nur nicht in meiner gewohnten Sprache C-Sharp, weil es ja kompiliert ist, sondern in Intermediate Language.
Genau. Hat den Vorteil, dass Suchmaschinen bzw. Firewalls das komplett scannen können. Man kann damit drin nichts verstecken. Man kann mit gewissen Techniken, Obfuscators, kann man das Ganze durcheinander mischen. Das ist nicht mehr lesbar. Oder verschlüsseln mit String-Verschlüsselung oder ähnlichen Verschlüsselungen. Das wird auch unterstützt, um das Ganze zu schützen. Ja, dies ist so quasi Teil 1 unserer Geschichte. Ne?
Verrückt. Ging ganz schön schnell jetzt die Zeit rum. Super.
Ja,
also zwei Hallo-Welt-Anwendungen geschrieben. Einmal den Deploy, die Deploy-Files untersucht. Was haben wir noch gemacht?
Große Kunst.
genau, farbliche Meisterleistungen erbracht.
Worst Practices in Farbdesign.
Ja, ja, macht aber nichts, wir sind der Entwickler.
Ja.
Wir dürfen das.
Genau, das ist super, ne? Ja, dann machen wir mal kurz Pause und gleich weiter.
Super, total gerne.